Herzlich willkommen bei Stocksteif und Prüde, dem Klassik-Podcast.
Hallo, 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 hier ist Stocksteif und Prüde. Mein Name ist Yannick und heute bei mir sind
Johanna,
Mo und Thomas.
Und wir sind nicht alleine, wir haben nämlich ein Live-Publikum hier. Lasst mal was von euch hören. Gefühlt fangen wir jede zweite Folge damit an, zu sagen, dass wir an einem ganz besonderen Ort sind. Und ich sage es dann jedes Mal, aber heute ist wirklich ein sehr besonderer Ort. Ja, und heute ist wirklich ein sehr besonderer Ort. Wir sind in unserer Geburtsstätte, Thomas.
Ja, wir sitzen in einem Treppenhaus. Das Publikum sitzt so die Treppe hoch und um uns herum. Und dieses Treppenhaus ist die Cumberlandsche Galerie im Schauspielhaus in Hannover. Und da haben wir die ersten Jahre unsere Konzerte gespielt. Und natürlich ist auch unser Name hier entstanden.
Ja, werden ständig gefragt, warum heißt mit Treppenhausorchester? Es gibt so ein paar Geschichten dazu, aber naja. Ja, ist gerade Festival, wir sind vollkommen im Festivaltrubel gerade. Teilweise schon am Untergehen oder wieder aufgehen.
Hoffentlich wieder aufgehen. Vorgestern war die Premiere vom, also Festivalstart und Premiere von unserer Neuproduktion. Und so ein Festival damit zu eröffnen, ist auf jeden Fall schon mal eine ordentliche Portion Anstrengung und kraftlos geworden. Also ich hoffe, es geht bergauf mit den Kräften.
Aber ich habe mir die ganze Zeit gedacht, das ist auch gar nicht so schlecht, weil, also ich habe mich natürlich aufs Fierce gefreut, aber ich habe mich auch drauf gefreut, dass es vorbei ist, weil, klingt es blöd, aber ich weiß so, okay, das größte Brett ist gebohrt, ab jetzt wird's entspannter.
Ja, also so heute die Cloud-Eröffnung war schon auch nochmal irgendwie so dieser ganze Tag und heute, wir sind an vier Orten in Hannover also nicht gleichzeitig, aber über den Tag verteilt, teilweise auch gleichzeitig. Das ist schon auch nochmal ein krasses Brett.
Heute Abend spielen wir noch Hügge, unseren Minimal Flow in der Kirche, in der Markuskirche und haben das mal so eben heute Morgen in 3 Stunden noch auf die Beine gestellt.
Wie war das?
Cool. Cool. Ich finde es cool, wenn wir es schaffen, 60 Minuten Musik in 3 Stunden zu proben. Also mal schauen. Ich glaube, es wird eine super Sache.
Musik auch schon,
wir kennen die Musik teilweise schon, genau. Und sie haben sie nur noch mal so komplett umgeschmissen und neu zusammengepuzzelt und schauen, was rauskommt. Ja.
Ich finde diese Festivalgeschichten schon toll. Ich habe mich neulich mit jemandem unterhalten. Man hat so ein Festival und das ist dann einfach die ganze Zeit irgendwie ganz viel. Ich habe gestern gedacht, Sonntag habe ich frei und das ist mir eingefallen, nee, stimmt gar nicht. Am Sonntag ist auch ganz viel. Und es gibt ja so Festivals, die gehen dann so 2 Wochen, wir sind jetzt so 10 Tage, das ist auch schon krass und auch zum Teil mit Sachen gleichzeitig. Wir waren gestern Abend gleichzeitig in Hamburg und in Hannover gleichzeitig Konzerte gespielt und so. Und es gibt aber so Festivals wie, keine Ahnung, Schleswig-Holstein Musikfestival oder sowas, die gehen über 3 Monate und es ist die ganze Zeit unglaublich viel los. Wie man das durchhält, also nach 2 Wochen Festival würde ich sagen, ist man auf jeden Fall komplett durch und muss erstmal einen Monat Urlaub machen.
3 Wochen schaffen wir auch auf Norderney.
Wir schaffen manchmal sogar, ja genau, wir schaffen jedes Jahr auch 3 Wochen auf Norderney, aber danach müssen wir eigentlich auch wirklich
Ja, gerade so. Also ich weiß noch, war das letztes Jahr? Ihr wart alle nicht mehr da, aber beim Abschlusskonzert sind einfach alle krank geworden.
Ich war nicht mehr da.
Du warst nicht mehr da.
Aber auch krank.
Ja. Und es waren, also bei den MusikerInnen ging es, aber so das ganze Team, es war eigentlich nur noch eine Praktikantin da. Und die war super, die hat dann den Laden geschmissen. Aber das war auch verrückt.
Und das dann 3 Monate. So, das, keine Ahnung, wie man das durchhält. Aber ich glaube, die sind anders strukturiert.
Müssen sie.
Ja. Worauf freut ihr euch denn noch im Festivalzeitraum?
Ich freue mich auf die Wiederaufnahme von Kult. Unser Format mit den schönen Piktogrammen, wo das Publikum so involviert ist und reagiert auf unsere Musik. Genau, ja.
Ja, ich finde es auch richtig toll, dass wir das nochmal wieder machen können, denn haben wir auch hier gerade ganz viel Fachpublikum hier, auch gerade darüber gesprochen, dass es ganz schwierig oft Dinge nochmal wieder zu produzieren. Also manchmal ist es so, dass wir ein Format entwickeln, zum Beispiel hier in Hannover, und dann spielen wir das und dann können wir es hier nie wieder spielen, weil es sehr schwer ist, dafür wieder neue Fördergelder zu bekommen. Und dass uns jetzt gelungen ist, Kult wieder herzubringen, finde ich super. Und Kult ist halt auch ein Format, was ich auch, genau wie Mo, extrem liebe. Und ich freue mich auch, dass es so gut funktioniert. Wir haben das ja in der Elbphilharmonie unter anderem und in Dortmund im Konzerthaus letztes Jahr gespielt und eröffnen damit die Saison in der Alten Oper in Frankfurt nächstes Jahr. Und dann sind da 2000 Leute. Das müssen wir auch noch mal ein bisschen anpassen an noch mehr Menschen. Aber es ist so schön zu sehen, dass so Formate, in die man so viel Liebe und Herzblut gesteckt hat, das ist ja auch ein Jahr Entwicklung gewesen, dass sie dann funktionieren und so ihre Kreise ziehen.
Ja, Frau Schönermark hat mir gerade gesagt, dass das eigentlich nicht geht, dass wir Spheres nur zweimal in Hannover spielen.
Stiftung Niedersachsen.
Genau. Ja, also müssen wir nochmal machen.
Ja, das hat sich gestern Abend auch wirklich so angefühlt, dass das jetzt rum sein soll. Da steckt so viel Arbeit und Stunden drin. Es muss nochmal gespielt werden.
Ja, auch verrückter Entwicklungsprozess. Das war, also ging ja schon im Februar los und ich musste die ganze Zeit drüber nachdenken, was ist davon noch übrig geblieben von den Sachen, die wir im Februar gemacht haben, weil sich noch so viel geändert hat und dann ist es so, ist man so in einer Gemengelage, dass dann so ganz kleine Dinge entstehen und davon so ganz viele und dann schmeißt man so 90% davon raus und dann bleiben 10% übrig und die entwickelt man dann weiter und irgendwie ist gefühlt diese Woche noch so viel passiert.
Und das wird übrigens auch nochmal, das können wir jetzt, glaube ich, schon festlegen, so ein eigener Podcast, diese Entwicklung nochmal nachzuvollziehen, weil das Besondere unter anderem daran war, dass wir das zu fünft gemeinsam kollektiv entwickelt haben. Und diese ganzen Prozesse nochmal zu beobachten, wie schwierig das war, wie uneins wir uns ganz oft waren und wie man dann doch irgendwie eine Richtung einschlägt und alle mentalen Befindlichkeiten im Lauf der, das war über ein Jahr lang, haben wir das auch immer wieder weiterentwickelt. Ich glaube, es wird so ein richtiger Therapie-Podcast dann.
Aber ich finde, man merkt, was es mit so einem Konzept macht, wenn es einfach durch fünf Köpfe gewandert ist. Also ich glaube schon auch, dass diese Uneinigkeiten und dass irgendwie, also dass alle Personen da irgendwie so dran beteiligt sind, am Ende auch wirklich dazu führt, dass so ein Ergebnis dabei rauskommt. Also davon bin ich fest überzeugt.
Ja, es wäre auch langweilig, wenn wir dann die ganze Zeit auf einer Linie gewesen wären. Dann wäre, glaube ich, nicht sowas bei rausgekommen. Ich hätte übrigens niemals gedacht, dass sowas bei rauskommt, ehrlich gesagt. Das war allein schon so eine riesige Sphäre, die da runterkracht. Ich jedes Mal Angst habe, dass sie mich trifft. Und
Lieblingsmoment, mit der Sphäre zusammen hinfallen. Das hat so Bock gemacht.
Ja, und also da ist auch was Tolles, finde ich, bei unserem Orchester, dass wir alle durch unsere Arbeit immer wieder in Situationen kommen, von denen wir niemals in unserem Studium gedacht hätten, dass das jemals passieren wird. Oder auch so Fragestellungen, so wie falle ich am besten mit meinem Instrument zusammen, ohne dass es kaputt geht, zum Beispiel. Gibt noch tausend andere Beispiele.
Ich werde immer wieder gefragt, was sind so deine Lieblingsmomente oder Lieblingskonzerte oder Lieblingsmomente mit dem Treppenhausorchester gewesen. Und ich sage immer, es sind die Momente, wo ich da bin und irgendein weirdes Zeugs mache. Zum Beispiel so mir Gedanken darüber mache, wie man jetzt so eine Sphäre mit 10 Leuten aufbaut, sodass die dann auch wieder zusammenkrachen kann oder wie man die dann am besten streicheln kann. Und das sind die Momente, wo ich mir dann immer wieder denke so, ja, dafür habe ich Musik studiert.
Ja, das kann ich, glaube ich, bestätigen. Ich war jetzt die Woche am Vorbereiten für den Hügge und da sollte ich mein Vibraphon präparieren und war mit dem Komponisten im Austausch und er schrieb mir dann, ja, probier doch mal Müll aus, kleb doch mal ein bisschen Plastikmüll oder Flaschen oder irgendwas auf dein Instrument und dann habe ich irgendwie angefangen aus Müll Sachen auf mein Vibraphon zu tapen und so und habe da drauf rumgeklopft und ja, manchmal einfach so absurd schön, wo es einen dann so hinführt. Ne?
Und das klingt richtig, richtig cool. Also wir haben es ja heute Morgen das erste Mal gehört. Und spektakulär. Ich hoffe, das Stück können wir, also wir werden es heute Abend zum ersten Mal erleben. Wir konnten es noch nicht mal einmal durchspielen in dieser dreistündigen Probe. Aber ich habe so das Gefühl, dass es richtig cool ist. Und das ist irgendwie so eine neue Komposition, die so eine Kategorie ist, über die ich mich immer extrem freue, das wird man wieder spielen. Und das ist ja bei neuer Musik ganz oft nicht so. Es wird dann einmal gespielt und dann nie wieder. Und das ist, glaube ich, so ein Stück, das ist dann so ein richtiger Schatz, den wir immer wieder irgendwo spielen können. So ein einstündiges Stück, das immer weiter morpht und die Leute so in den Bann zieht. Also ich bin gespannt und dein Vibraphon ist auf jeden Fall spektakuläres Bestandteil.
Kleine Spielwiese.
Wir haben ja auch jetzt hier im Festivalzeitraum unsere Cloud eröffnet, also unser Community-Programm, mit der Co-App, wo wir ganz viel Interaktion mit unserem Publikum machen können. Wir wurden zum Beispiel gefragt, so was unsere Träume sind. Und ich würde das gerne auch mal, weil ich hab auch so ein paar absurde Träume. Habt ihr so, also mein absurder Traum, ich sag's jetzt einfach, ist, dass ich gerne mir so eine Carbon-Bratsche kaufen möchte. Weil mit der kann man alles machen. Auf Norderney zum Beispiel machen wir die wildesten Dinge mit unseren Instrumenten. Und das hat dann immer so eine Grenze. Also ich würde irgendwie gerne auf einer Sandbank spielen, aber das ist also mit meiner Holzbratsche, also die schwimmt schon oben, aber danach ist sie trotzdem kaputt. Deswegen so mein absurder Traum ist, so eine Carbonbratsche zu haben. Und weil mit der kann ich dann, also ich möchte mich draufsetzen und dann so einen schneebedeckten Hang runtergleiten. Habt ihr auch sowas?
Nein.
Da könnt ihr nicht relaten.
Nee, eigentlich nicht, wobei das auf dem Cello ehrlich gesagt noch besser geht.
Ja, ich glaube, ich brauche zwei, dann weißt du, für einen für jeden Fuß ein.
Das stimmt, das geht auch. Es gibt ja diesen ganz tollen James Bond, ich glaube, Liebesgrüße aus Moskau, ich weiß nicht, ob den jemand kennt, wo absurderweise die ganze Zeit eine Cellistin mit ihrem Cellokasten mit James Bond unterwegs ist und dann muss er die ganze Zeit diesen Cellokasten, also auch für einen Cellisten wie mich, ganz toll, das zu sehen. Auch James Bond hat Probleme, diesen Cellokoffer in seinen Kofferraum zu bringen.
Also und Cello passt nicht gut in den Aston Martin, ne?
Nee, wirklich. Und dann irgendwann gibt es ja wirklich die Situation, also eigentlich ganz nah an deinem Traum, dass er irgendwo in den Bergen ist, im Schnee, und dann klappt er diesen Cellokoffer auf, nimmt das Cello raus, setzt sich rein, fährt in diesem Cellokoffer runter, trägt das Cello so über sich, wirft das über so einen Schlagbaum drüber, fängt es wieder, er wird beschossen, das Cello kriegt Löcher und diese Cellistin ist auch irgendwo, also es ist toll.
Ja, so habe ich mir das vorgestellt.
Yannick als James Bond.
Wir haben auch neben dem Festival ganz viel erlebt und ich möchte euch eine Sache erzählen. Wir waren beim Kronberg-Festival, das hat jetzt gar nichts hier mit dem Festival zu tun, und haben im Kronberg-Festival zwei Notfallkonzerte gespielt. Und dieses Kronberg-Festival, ich weiß nicht, ob das hier jemand kennt, aber ist schon ein wilder, wilder Ort, weil dort treten halt wirklich diese ganzen großen Klassikstars auf. Und das, zum Beispiel, als wir zurückgefahren sind mit dem Zug, musste ich mich ein bisschen beeilen, um zum Zug zu kommen. Und dann kommt da so ein süßer, süßer, kleiner, wild gewordener Hund mir entgegen, so ohne Herrchen oder Frauchen. Und denke so, wo kommt der denn her? Und rennt da so rum. Und dann ist da so im Hintergrund Janine Jansen, die halt diesem Hund hinterher rennt und der ihr halt abgehauen ist. Also für diejenigen, die Janine Jansen nicht kennen, ist so eine sehr, sehr bekannte Geigerin.
Ganz toll.
Ja, du bist Fan, ne?
Ja.
Ich finde die auch gut.
Und Gidon Kremer saß im Notfallkonzert.
Ja, das war der Wahnsinn. Gidon Kremer, auch einer der bekanntesten Geiger der Welt, saß einfach in unserem Notfallkonzert zusammen mit Eckhard von Hirschhausen, auch eine wilde Kombo. Und Gott sei Dank haben wir es nicht gemerkt. Wir wussten es nicht. Wir wussten es erst im Nachhinein, dass der halt einfach da in diesem Konzert war, weil sonst, ich weiß nicht, ob wir dann hätten wir, also... Das macht schon auf jeden Fall was mit einem. Also ich bin auch Gott froh, also es ist auch ein bisschen traurig, dass sie sich nicht in die Mitte gesetzt hat, das geht ja beim Notfallkonzert, aber das hätte mich gebrochen, wenn da plötzlich Guido Kremer da ist. Ich hätte nicht mehr spielen können, glaube ich. Ja, und solche Dinge passieren dann bei diesem Kronberg-Festival und das war schon ein krasses Highlight.
Er hat es dann auch in einem Vortrag noch erwähnt am nächsten Tag.
Der Hirschhausen, ja, hat dann, es ging bei dem Festival ging es ja so ein bisschen um Musik und Gesundheit oder sowas. Das war so ein Oberthema. Da haben auch die Notfallkonzerte sehr gut reingepasst und dazu hat dann Eckhard von Hirschhausen was gesagt und hat dann Bezug aufs Notfallkonzert genommen. War schon spannend.
Genau, und wir sitzen jetzt hier tatsächlich zusammen in diesem Treppenhaus, weil wir im Rahmen dieses Festivals unsere Treppenhaus-Cloud eröffnet haben. Über die müssen wir auch nochmal intensiver sprechen. Also ein ganz großes Gemeinschaftsprojekt, das um dieses Orchester rum entsteht, mit super vielen Aktionen, die man gemeinsam erleben und gestalten und musizieren kann. Und einer App, die quasi... auch heute der gute Begriff, ein Werkzeug ist, um das Ganze möglich zu machen. Da haben wir heute sehr viel drüber geredet und ganz, ganz spannende Beiträge auch zur Resilienz von Stadtgesellschaften, zu Learnings, wie funktionieren Communities eigentlich, und auch zu Community Music gehört, wie macht man mit Menschen zusammen Musik oder wie auch immer, wie funktioniert Community Music eigentlich, und das ist auf jeden Fall jetzt gleich auch unser großes Thema.
Und dazu haben wir auch einen Gast hier und ich möchte Alicia de Bantry Hall einmal gerne zu uns dazu bitten. Ein Applaus für Alicia.
Stocksteif und Brüde.
Hallo Alicia, schön, dass du da bist.
Hi.
Du musst dich einmal kurz vorstellen. Wir haben vorhin kurz darüber gesprochen, wie ich dich vorstellen soll und das war irgendwie unklar. Und deswegen dachte ich, du musst selber einmal kurz erzählen, was du machst. Vielleicht muss man es nicht auf einen Begriff bringen, sondern vielleicht kannst du einfach ein bisschen auch erzählen, was dich dazu gebracht hat, das zu machen, was du jetzt machst und was das überhaupt ist. Es steht auf jeden Fall alles so ein bisschen unter dem Überbegriff Community Music.
Ja, also vielleicht fange ich biografisch an, das ist, wenn du sagst, wie kam es dazu. Ich wusste schon relativ jung, also ich habe immer ganz viel Musik gemacht und Theater gespielt und alles Mögliche und wusste relativ jung, dass ich diese beiden Bereiche, also dieses gemeinschaftliche, soziale mit dem musikalischen, aber auch mit Theater und so zusammenbringen wollte, einfach weil ich selber erlebt hatte als Jugendliche so und als Kind. Und habe dann eigentlich aber nicht genau gewusst, was kann man denn dann da studieren, weil es das eigentlich so nicht gab. Das war nicht verfügbar. Und bin dann nach dem Fachabitur nach Argentinien, mein Vater ist Argentinier, und bin zu meiner Familie gefahren. Und dann hat meine Mutter mir damals mit der Post einen Katalog geschickt vom Liverpool Institute for Performing Arts, diese Paul McCartney-Schule, die vielleicht manche kennen. Und da gab es einen Studiengang Performing Arts, Community Music. Ich hatte das noch nie vorher gehört. Und weiß noch, wie ich mir das damals durchgelesen habe auf dem Bett meiner Cousine und dachte, das ist, genau das ist es. Das sind die Worte für das, was ich tun will. Das war ein sehr, also war einfach ein wichtiger Moment. Ich habe mich dann beworben und hatte Aufnahmeprüfung und bin dahin, aber das war also als Studium reine Praxis. Also da war nichts mit irgendwie viel Lesen oder so.
Und sehr gut.
Und dann, also ich bin nach Liverpool, das war in Liverpool in England, und ab 2004 war ich fertig und war zu einer Zeit in England, wo die Labour-Regierung an der Macht war. Das heißt, Kultur als Mittel zum sozialen Wandel wurde krass gefördert. Die waren auch noch Kulturhauptstadt und ich hatte also mega Glück mit irgendwie 24, frisch aus dem Studium. Ich konnte sofort davon leben, mir mein Brot verdienen und halt mit Museen, ich weiß noch, Projekte im Fußballmuseum mit der muslimischen Community oder alles Mögliche, mit Tanzcompanies, aber auch Schulen, Bildungseinrichtungen, Geflüchtete, alles Mögliche, also das ganze Spektrum. Und habe dann eigentlich 10 Jahre nur Projekte gemacht und hatte meinen Kofferraum voll mit Instrumenten und Zeug. Und dann, nach dem vielen Tun, habe ich irgendwann gemerkt, ich hatte so das Gefühl, es wiederholt sich ganz viel. Habe noch einen Master gemacht, zwischendurch Teilzeit, und bin dann, und habe dann gemerkt, ich will nochmal anders auf meine Praxis schauen. Und dann hat auch die Regierung gewechselt, dann waren die Konservativen an der Macht und die Gelder waren weg. Es war wirklich schon sehr, sehr spürbar.
Okay, ja, spannend zu hören.
Also, genau, und dann bin ich nach Deutschland, habe an der Musikhochschule in München promoviert, eben zu meinem Thema Community Music, und dann bin ich mehr ins Nachdenken und einfach, eigentlich drehe ich mich immer um dieses Feld, aber eben aus verschiedenen Perspektiven.
Und bevor wir jetzt genauer wissen oder mal fragen, was eigentlich Community Music ist, ist ja jetzt kein Zufall, dass du nach England gegangen bist und dass es da diesen Studiengang gab. Das ist ja, wir haben schon mal einen Podcast so ein bisschen über Community Music gemacht. Was wir da gelernt haben, ist, dass das wirklich in England schon ganz lange Tradition hat, schon in den 60er Jahren oder sowas angefangen hat. Das ist ja so das Mutterland der Community Music so ein bisschen, oder? Oder gibt es da noch andere, von denen ich jetzt nichts weiß?
Ja, doch, also in Kanada gibt es auch ganz viel Community Music, gibt es auch Masterstudiengänge, Promotionsprogramme, in Australien gibt es ganz viel. Also es ist, ich sag mal, also es gibt schon auch noch in anderen Ländern, und sieht aber natürlich je nach Kontext auch immer anders aus. In England ist es einfach, war es einfach Teil der Community Arts Bewegung, also auch Community Dance, Community Theater hat sich dort halt sehr stark entwickelt und auch professionalisiert. Genau, aber
Was würdest du denn sagen, warum ist denn Musik so ein gutes Vehikel, um Menschen zusammenzubringen?
Ich glaube, also was ist natürlich, also erstens ist es was, wo wir nicht sprechen müssen. Ich glaube, dass das total ein, also wir können miteinander was tun und miteinander schwingen und miteinander sein, ohne dass wir die Sprache verwenden müssen. Das ist zum Beispiel ein Teil, der an der Musik besonders ist. Gleichzeitig genau, gibt es natürlich viele andere Wege, wie wir auch Community schaffen können. Und dann, glaube ich, ist es einfach sowas wie der innerste Ausdruck unseres Innersten.
Und so das wie dann, Schopenhauer auch schon gesagt hat.
Wie wer?
Schopenhauer. Ich habe mich irgendwann mal, ich habe mir so die Welt als Wille und Vorstellung von Schopenhauer, weil ich ein Seminar an der Hochschule über Philosophie hatte, ganz toll an der Musikhochschule Philosophie anzubieten. Und da ging es unter anderem darum, und dann habe ich mir das gekauft, und der hat so irgendwie 1400 Seiten, und er schreibt selber im Vorwort, das fand ich ganz toll, ihr könnt dieses Buch entweder lesen oder rezensieren oder einfach nur ins Regal stellen, dann seht ihr schlau aus. Und ich fand es toll, das da in mein Regal stellen zu können. Aber was mich auch gefreut hat, ist, dass er, was mich als Musiker gefreut hat, halt auch davon, also von den Künsten spricht und für ihn auch die Musik, die Kunstform ist, die vielleicht am meisten Dimensionen abdeckt, die am tiefsten geht in jegliche Richtung. Und das hat fand ich irgendwie toll. Also er hat sehr die Musik auch gefeiert.
Ja, und dann ist natürlich diese Trennung mit den Kunstformen ja auch was sehr Westliches. Also dass Musik und Tanz und Bewegung getrennt ist, ist ja eigentlich nicht überall so. Und das heißt, das würde ich noch ergänzen. Mhm. Also die Körperlichkeit und das Körperliche, das wird ja hier sehr als was anderes gesehen und das ist eigentlich gar nicht so.
Ist das auch in Deutschland nochmal mehr? Also oder was hast du auch grundsätzlich so für Unterschiede erlebt, als du dann so aus diesem Bereich so nach Deutschland gekommen bist?
Also als ich ankam, wurde überhaupt das Thema so dermaßen in Frage gestellt, was das überhaupt soll. Und das war an der Musikhochschule und das war schon, tatsächlich hat mich sehr schockiert. Weil ich einerseits dachte, das ist doch ein Ort, wo Menschen lernen. Eigentlich ist ja die Idee. genau, das hat für mich wenig damit zu tun, gesamte Themenbereiche einfach so zu disqualifizieren, eigentlich fast schon. Genau, also als ich ankam, war es wirklich entweder ganz viel Resonanz, also ganz viel, so ein bisschen wie ich mit 20, wo ich dachte, das sind die Worte. Also ganz, ganz viel Resonanz, aber auch natürlich Moment mal, das hat mit uns eigentlich jetzt, mit dem, wofür wir eigentlich da sind, nichts zu tun. Und das hat sich aber krass entwickelt in diesen 12, 13, 14, 15 Jahre. Ja.
Ich glaube, jetzt ist es mal an der Zeit, dass du erzählst, was Community Music eigentlich ist. Also wofür bist du die große Botschafterin quasi seit so vielen Jahren? Das ist ja auch an ganz vielen Orten mit aufgebaut und so. Und das heißt, es ist also durchaus ja auch ein bisschen mit auf deinem Konto, dass es da so eine Bewegung gab. Kannst du das mal kurz für alle, die das, es kennen ja sehr viele tatsächlich immer noch nicht. Was ist Community? Du musst es auch nicht ganz kurz machen.
Ja, das ist immer so die schwere Frage, weil es gibt nicht nur eine Definition. Das ist, sage ich, schließe ich jetzt voran und dann werde ich mich dem schon stellen. Weil Community Music ja immer anders ist, je nachdem, wo es passiert. Also Community Music hat immer mit dem Kontext zu tun. Aber natürlich brauchen wir Definitionen. Also bei der Community Music geht es um aktives Musizieren mit Menschen in Gruppen und basiert aber auf so Idealen. Also es ist eine sehr eine Praxis, die auf Idealen basiert. Und da würde ich sagen, ist die kulturelle Demokratie ganz essentiell. Also der Glaube, dass jeder Mensch das Recht und die Fähigkeit hat zu musizieren und wir auch dafür Räume geben müssen als Gesellschaft. Die Gastfreundschaft, also das erstmal das Öffnen, das Ja-Sagen, das zugänglich machen. Dann die Idee von Diversität, also dass es nicht nur die eine Musik gibt oder dass es auch, aber auch und auch, dass alle Musikformen Raum haben sollen und entsprechend darunter liegt ja auch, dass alle Menschen Raum haben sollen, gehört zu werden, gesehen zu werden, eine Stimme zu haben. Davon habt ihr vorhin auch gesprochen. Und vielleicht, weil du England erwähnt hast, also aus England kommt eben diese Idee, nennt man interventionistische Praxis. Also irgendwo hinzugehen und zu überlegen, was sind die Bedarfe einer Community, was sind die Themen, was sind vielleicht Ungerechtigkeiten, also soziale Gerechtigkeit ist so ein anderes Ideal.
und darauf basierend dann beabsichtigt, musikalische Projekte zu entwickeln, um eben gewisse Prozesse zu unterstützen oder gewisse Gruppen, aber eben nicht von oben herab, sondern immer in Kollaboration, in Zusammenarbeit mit den Menschen, mit denen ich arbeiten will. Das ist jetzt mal ein Versuch.
Das war super umrissen. ja, und ich glaube, was ich ja irgendwie wichtig finde, wenn du das jetzt auch beschreibst, was du für Gegenwind bekommen hast, ich kann es sehr gut mir vorstellen, was an so einer Musikhochschule, und es sind ja immer noch in vielen Fällen sehr konservative Orte, was da für Gegenwind kommt. Und ich finde das Tolle eben, immer zu sagen, es kann einfach beides geben. Also das, was wir jetzt in der Cloud versuchen, was ich vom Konzert aus Dortmund kenne, es gibt unglaublich tolle Konzerte von höchster Qualität und gleichzeitig gibt es überall Community Music und es gibt ganz viele Verbindungen, es gibt eben beides. Und diese Angst zu haben, wenn man jetzt anfängt zu sagen, es ist auch wertvoll, wenn man mit Person XY, die vielleicht nie ein Instrument gelernt hat, zusammen Musik macht, das hat keinen Wert. Das Einzige, was Wert hat, ist, wenn wir Mozart auf höchstem Niveau spielen. Das finde ich so traurig. Ich finde es so toll zu sagen, es hat beides Wert, aber das ist keine Gefahr für dieses Kulturgut, das wir bewahren wollen. Das ist keine Gefahr für die Brahms-Sinfonie im Konzertsaal, sondern es ist eine Ergänzung und es ist toll, wenn es beides geben kann.
So. Ja, absolut. Und da liegt ja dahinter, also was dahinter steckt, ist ja ein Exzellenzbegriff. Also dass wir eigentlich mit einem Exzellenzmaßstab alles messen. Und das ist halt einfach eine Themaverfehlung. Also das finde ich, weil es wird sozusagen der Exzellenzmaßstab, der von einem Konzert, einem Brahms-Konzert oder was du gerade erwähnt hast, wird angewandt auf die Community-Projekte. Und das ist schlicht und einfach, das sind, also ich finde ganz schön, da gibt es einen tollen Musikethnologen aus Amerika, deswegen hat es mir ja geholfen, dann die Sprache zu finden für diese Praxis. Weil der, also wir können eigentlich sagen, Community Music ist einfach auch eine Kunstform, in der es um Prozess, also um den Prozess zwischen den Menschen geht und die Musik, ja, und was in der Community passiert und. Und da bedeutet Exzellenz was anderes, als wenn ich ein Konzert auf einer großen Bühne beurteile. Ich mache das Gleiche ja auch nicht umgekehrt. Ich gehe ja nicht ins Konzert und sage mir, hey, hier hat ja keiner mitgemacht. Hier hat ja niemand, also wir, die saßen, also ja, das passiert uns nie. Es würde nie passieren, dass wir umgekehrt ein Konzert auf der Bühne bewerten nach den Qualitätsmaßstaben, die wir vielleicht in einem Community Music Projekt anwenden müssten, wenn wir eine ethische, gute Praxis machen wollen. Umgekehrt passiert es ganz viel. Und wenn wir so denken, dann wird gar nichts weggenommen. Das soll alles sein, was es gibt. Aber das andere, ja, und da gibt es ja dann verschiedene Argumente, warum wir das andere vielleicht auch brauchen.
Ich fände es aber auch gar nicht so schlecht, wenn man das, also manche Kriterien auch mal auf so ein klassisches Konzert anwenden würde. Also weil das würde ja dieses Thema dann auch so ein bisschen nochmal veranschaulichen, wie, dass da so gar kein Kontakt besteht zwischen den Musizierenden und denen, die sich das anschauen und diese Distanz, die oft so groß ist und was ja auch einfach ein Thema bei uns oft ist. Und das bricht ja damit auch total. Deswegen fände ich es eigentlich auch ganz gut, wenn man da vielleicht mal ein bisschen hinterher wäre.
War auch das Erste, als du das gesagt hast, da hat keiner mitgemacht. Denke ich mir, das ist schon ein Qualitätskriterium. Also.
Ja, für, ich sage, da seid ihr aber weit voraus vielen, würde ich sagen.
Ja, in der Popmusik wäre es vielleicht, da würde ich sagen, wenn da keiner mitmacht, dann ist es traurig.
Genau, mitmachen, aber eben im Publikum mitmachen. Ja. Also da ist die Grenze ja schon meistens nicht da.
Also ich habe es jetzt so verstanden, es ist gar nicht unbedingt das Ziel, in so einem Workshop zum Beispiel was wahnsinnig künstlerisch Wertvolles zu schaffen, so das ist gar nicht das Hauptziel, aber passiert das manchmal? Oder hast du mal mit Leuten gearbeitet und dachtest dir danach so, boah, das müsste man auf die große Bühne bringen oder das müsste man nochmal irgendwo aufführen?
Also ich glaube, der Punkt ist, also es passieren solche Sachen, aber der Punkt ist eben, warum ich es tue. Und der erste und auch wer entscheidet, also dieses, dass sowas passiert, ist absolut passiert, ja. Aber es geht eben um darum, dass, also um die Prozesse, wie wir arbeiten, nicht um was auf die Bühne zu bringen. So. Genau. Und ja, manchmal passiert sowas, manchmal passiert was anderes. Und manchmal entscheidet die Gruppe, wir wollen nie zeigen, was wir tun. Das ist nur für uns. Und das ist auch okay. Also das, ja, und ist das, was mit Prozess und Produkt gemeint ist.
Genau. Ja, dass dieser Prozess eben so spannend sein kann. Und das habe ich aber, also das ist jetzt auch wieder ein Themensprung, aber manchmal jetzt, wenn ich so an unsere Projektarbeit bei Spheres denke, dann denke ich auch, also eigentlich ist auch so eine Arbeit zu sehen, wie Dinge entstehen, kann ja auch was total Schönes haben. Also auch das von außen zu sehen, so, weil man immer nur, wenn man dieses Endprodukt, wenn das eben so hoch sitzt sozusagen, dann fehlt ja auch ganz viel.
Das heißt, es geht um Austausch, Partizipation und Teilhabe, oder? Ja. Kann man das so zusammenfassen?
Ja.
Okay, ja, ich wollte es irgendwie.
Ja.
Ja, okay.
Und was passiert da so, wenn da Menschen zusammenkommen, die sich eigentlich gar nicht kennen und dann Musik miteinander machen? Was entsteht da so? Wie kann man sich das vorstellen?
Große Frage. Kommt drauf an. Also, ja, genau. Also, das finde ich gerade schwer zu beantworten.
Wer zusammenkommt, ne?
Ja, genau. Also, wenn du jetzt, kommt drauf an. Und es kommt ja auch immer drauf an, was der Community oder die Community Musician, was ist deren Form, in der sie, also, was bringen die mit? Ja, wie viele Räume geben die? Du kannst von Community Songwriting, dass einfach wirklich gemeinsam Lieder geschrieben werden, bis zu ja, bis zu allen möglichen, also kann alles Mögliche entstehen. Je nachdem, wer die Teilnehmenden sind und wer die Anleitenden sind, die haben ja auch was sie mitbringen.
Und das finde ich ja auch toll, so wie du es ja auch gesagt hast, auch das ist eine Kunstform. Sagen, wir haben das ja auch erlebt und das kennen, glaube ich, alle, die zum Beispiel mit Jugendgruppen gemeinsam wirklich was entwickeln wollen. Wir haben das bei verschiedenen Werkstätten mit Jugendlichen zusammen erlebt, wie unglaublich herausfordernd es ist, mit Gruppen zu arbeiten und diese Balance hinzukriegen, Dinge vorzugeben, aber gleichzeitig alles aufzunehmen und dann irgendwie zu gucken, wir wollen ja schon irgendwo hin und ich will das ein bisschen steuern, aber eigentlich bin ich für alles offen und das alles und auch bei total diversen Gruppen, die unterschiedlich können und unterschiedliche Dinge können, die ganz unterschiedlich drauf sind, da dann den Prozess dann auch so spannend zu halten, dass alle immer das Gefühl haben, wow, wir gestalten hier total mit und gleichzeitig fühlen wir uns auch so ein bisschen beschützt darin. Wir wissen, es gibt jemanden, der auch noch ein bisschen drauf guckt und so oder die ein bisschen guckt, dass jetzt sich total zerfasert und das finde ich unglaublich anspruchsvoll.
Und das ist die Rolle, die so als Facilitator, also das Ermöglichen von musikalischen Prozessen und sozial, die du gerade so schön beschrieben hast. Und da musst du so krasse, du musst so viel können, sowohl musikalisch als auch das Soziale da, ja, mit und eben, das so viel Raum wie möglich zu geben und so wenig eigentlich zu steuern wie möglich. Ja, da musst du dein eigenes, musst dich selber auch rausnehmen. Und das Ganze in einem sicheren Raum. Also weil dadurch, dass es natürlich oft mit Menschen stattfindet, die also vielleicht die sonst weniger Zugang haben oder die in ja mit vulnerablen Menschen auch, musst du natürlich auch Sachen im Blick haben, für die du auch, wo du auch wissen musst, was sind meine Grenzen als Community Musician? Wo merke ich bin keine Therapeutin, ich habe nicht die Kompetenzen, irgendwelche Traumata aufzufangen und ich muss es aber erkennen können, damit ich nicht, ja, und das ist also, genau, es ist absolut, finde ich, eine Kunstform, diesen Raum zu schaffen und zu halten und dann da eine Gruppe eben da zu unterstützen in ihrem musikalischen Prozess.
Wie groß ist Community Music in Deutschland so aktuell? Wie viele Community Musicians gibt es in Deutschland? Ich kenn zwei, also jetzt mit dir drei.
ja, das sind gute Fragen. Also es gibt das Community Music Netzwerk und da, das ist sozusagen so die, das gibt es jetzt seit 2013, wächst es stetig, ganz lange, völlig informell. Und da sind jetzt über 120 Mitglieder, auch ganz einige Institutionen, also die sagen, wir zeigen damit, dass das auch ein Bereich ist, der für uns wichtig ist, aber eben ganz, ganz viele einfach freie AkteurInnen aus dem Sozialen, aus Bildungsbereichen und aus Künstlerischen. Also du merkst da auch die Schnittmengen vom Feld. Aber das sind jetzt nur die da Mitglied sind. Ich würde sagen, es gibt viel mehr, weil es gibt das natürlich nicht erst, als dieses Wort jetzt hier so Resonanz erfahren hat, sondern wir haben diese Praxis in Deutschland auch seit den 70er Jahren. Wir hatten hier die Soziokultur, da sind ganz viele coole Sachen entstanden, die waren halt sehr separat von der Musikpädagogik.
Und ich trotzdem finde ich ja, einfach aufgrund der Tatsache, dass ich da höchsten Respekt davor habe, was man da können muss, um das gut zu machen, finde ich schon auch super, weil du hast ja vorhin erzählt, dass in Würzburg gibt es jetzt quasi in Deutschland den ersten Studiengang, oder? Wo man das studieren kann. Zufällig bist du beteiligt.
Darf ich kurz was sagen?
Bitte.
Also es ist nicht der erste. Also es ist die erste Musikhochschule, die ihn anbietet. Es gab schon, an der Katholischen Uni Eichstätt-Ingolstadt gibt es einen Studiengang.
Auch da warst du beteiligt, habe ich gehört.
Ja. Und dann, dann gibt es natürlich alle möglichen anderen Dinge noch. Aber das ist jetzt spannend, weil es die erste Musikhochschule ist, die sich diesem Thema so öffnet.
Ja, genau. Und wenn ich mir so angucke, was es für Studiengänge an der Musikhochschule gibt, und da gibt es ja, also üblicherweise gibt das, kann man quasi sein Instrument studieren, um dann Konzertgeigerin zu werden, Johanna zum Beispiel, oder Schlagzeuger. Und man kann dann das Instrument studieren, um es zu unterrichten. Und es gibt sowas wie Früherziehung, kann man auch ganz oft studieren. Bestimmt noch mehr, aber das sind so die Dinge, die ich so im Kopf habe, die es so grundsätzlich eigentlich überall gibt. Und ich finde, das ist total die Lücke, also wie toll, und das verbindet ja auch ganz viel davon. Du müsstest es eigentlich noch viel öfter geben.
Ja, absolut. Also ich glaube, ja. Und wie du selber gesagt hast, also es werden ja alle MusikerInnen ja auch, also das Angebot prägt natürlich auch die Menschen, die dann in diese Institutionen kommen. Also wo kommt die Veränderung? Und natürlich, wenn wir sagen, es gibt noch andere Formen, wo Musik eine Rolle spielen kann, gesellschaftlich, also schon allein das überhaupt anzukennen und dafür dann auch auszubilden, ist ja schon ein Riesenschritt. Ja.
Ich habe eine Frage, oder es ist mir gerade so in den Kopf gekommen, also Community Music hat doch nicht richtig ein Genre, oder?
Nein.
Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, also, dass wo es entsteht oder wo so die Zentren sind, wo das anfängt so zu wachsen, stimmt das auch nicht, aber habe ich so das Gefühl, es ist irgendwie Konzerthaus Dortmund oder auch wenn man Musikhochschulen spricht oder sowas, es ist eigentlich schon fast trotzdem so ein bisschen an so diese Hochkultur klassische Musik angedockt, was ich fast so ein bisschen kontraproduktiv jetzt in meinem Kopf empfinde, weil ich das Gefühl hätte, andere Musikgenres oder sind eigentlich so ein bisschen schneller zugänglich oder da passiert auch schon irgendwie mehr, aber vielleicht stimmt das auch gar nicht.
Ja, genau, also das stimmt nicht. Also das ist natürlich, sind so die Bilder, naja, ich verstehe schon, warum du das denkst, weil das ist ja auch das, was, sag ich mal, das sind prominente Beispiele von, was ich vorhin meinte, von Institutionen, die viel Geld haben, die viel Status haben, die viel Macht haben, ja, aber natürlich gibt es, also nicht natürlich, es gibt ganz viel Community-Music-Praxis, die nicht unter so großen Häusern läuft und ganz die zum Beispiel in sozialen Einrichtungen verortet ist, die in der sozialen Arbeit verortet ist, die von freien Menschen, FreiberuflerInnen, aber auch, jetzt das Beispiel in Stadtbibliotheken oder jetzt ganze Bereich der Schule mit dem offenen mit dem Ganztag wird wahrscheinlich auch noch mal viel passieren, ja, wie kann da Musik in den Nachmittagen auch eine Rolle spielen, also das ist auf jeden Fall ein Bild, bin ich froh, dass du es ansprichst, weil das soll gar nicht so, das ist nicht so. Es ist nur natürlich das, was immer gut klingt, wenn du so solche großen Beispiele bringst.
Ja, da, was auch am meisten Aufmerksamkeit automatisch bekommt, weil so, und das ist eigentlich ein bisschen schade.
Was ist denn dein musikalischer Background oder wo würdest du dich verorten, wenn du es jetzt in eine Schublade stecken musst?
Ich würde mich gar nicht in irgendeine Schublade stecken. Ich habe als Kind ganz viel klassisches Klavier, dann habe ich ganz viel afrokubanisch und brasilianische Perkussion gemacht, aber dann habe ich viel mit Bewegung auch. Dann habe ich ganz viel Theater gespielt und dann, ich war eigentlich immer an dem Interdisziplinären, das hat mir immer am meisten Freude gemacht. Und dann war für mich aber tatsächlich die Community Music Praxis das, was mein Weg war. Also ich hatte nie so, ich bin jetzt Musikerin und Community Musician. Ich war für mich Community Artist, immer.
Das ist eigentlich total toll, weil wir sitzen ja hier in einem Treppenhaus, das zum Schauspiel Hannover gehört und das ist auch nicht von ungefähr. Als ich dieses Orchester gegründet habe, auch sofort den Kontakt zum Theater gesucht und das war ja bei dir anscheinend auch so. Und es ist eigentlich schön und weil das ja dieses Thema auch so abrundet, so wo Dinge zusammenkommen, entstehen neue Dinge. Und wenn die Musik Kontakt zum Theater aufnimmt oder zu anderen Künsten, dann entstehen da einfach neue Gedanken. Und das Theater ist ja sowieso in vielen Hinsichten viel, viel weiter als zumindest die klassische Musik. Und deswegen fand ich es jetzt irgendwie gerade so schön zu sehen, dass wir dann jetzt auch noch an dem richtigen Ort sitzen, quasi, um das ein bisschen zu feiern, diese neuen Dinge, die aus Zusammenkommen entstehen.
Ich gucke ja immer ein bisschen neidisch auf die Theaterwelt. Ich denke mir immer, die sind so der Musikwelt 20 Jahre voraus.
Ja, und die sagen dann wieder, nee, aber in der Musik ist doch das und so.
Also, ja, ich, ne? Das verstehe ich dann immer nicht. Ja, nee, glaube ich nicht. Also.
Ich habe irgendwo den, so, jetzt kommt so ein super schlauer Spruch, aber als ich so ein bisschen über Community Building und alles Mögliche so mich auch belesen habe, habe ich irgendwie diesen schönen Spruch gehört, so Community ist eigentlich Innovationsförderung. Und das ist, also finde ich, eigentlich trifft das auch total, was ihr jetzt gerade beschrieben habt, dass man halt immer, wenn Dinge zusammenkommen, eigentlich egal was, aus welchen Bereichen, dass halt Räume entstehen, wo Neues entdeckt werden kann.
Ich war letztens auf einer Hochzeit, ich hole jetzt ein bisschen aus, tut mir leid. Ich war dieses Jahr auf zwei Hochzeiten, auf einer deutschen Hochzeit und jetzt vor ein paar Wochen auf einer kurdischen Hochzeit. Und ich fand, also der Unterschied war sehr groß. Kurdisch-türkische Hochzeit kam das Brautpaar rein, tanzend in den Raum und hat somit diese Hochzeitsfeier eröffnet. Und es mussten alle mitkommen. Es gab noch nichts zu essen, es gab so ein bisschen Getränke, aber es wurde erstmal eine Stunde getanzt, gesungen, getrommelt. Es war richtig, richtig geil. Und dann gab es irgendwann mal kurz Essen und dann wurde weiter getanzt. Und also wie so eine deutsche Hochzeit abläuft, das wisst ihr vielleicht, da arbeitet man sich so über Stunden darauf hin, dass man dann irgendwann mal so weit ist, dass man dann doch so vielleicht ein bisschen tanzen kann. Und da habe ich mich auf jeden Fall gefragt, wir Deutschen sind ja jetzt nicht dafür bekannt, so wahnsinnig aus uns herauszukommen und da so offen zu sein. Spürst du das auch in deiner Arbeit? Sind wir da anders? Gibt es da eine Scheu, so gemeinsam zu singen und zu musizieren?
Ja, auf jeden Fall. Also apropos Hochzeit, also ich erinnere mich an die Taufe von meiner Cousine, der Tochter in Argentinien, da wurde nur getanzt und nur, also erstmal ganz viel Musik gemacht. Das war jetzt nur eine Taufe. Ja. Aber ich glaube, dass hier, also was wir, kennt ihr sicher auch alle, dass gesagt wird, ich kann nicht singen. Wie viele Leute sagen dir, sie können nicht singen? Das kann ja gar, also das ist absolut disproportional. Also das ist so oft der erste Instinkt, oder? Dass sich also die Menschen nicht mal mehr trauen zu singen.
Ich sag das auch von mir.
Ja, also oder bei Konzerten kommen ganz oft Leute zu einem und sagen, ich habe ja keine Ahnung von Musik, aber dann denke ich mir so, das ist doch egal.
Ja, und das kommt ja irgendwo her. Also ich weiß, 5. Klasse, Gymnasium, die Musiklehrerin hat gesagt, du kommst in Chor, du nicht. Du kommst in Chor, du ist die rum. Ich durfte in Chor, meine Freundin damals nicht, die denkt immer noch, sie kann nicht singen. Das ist jetzt ein sehr plakatives Beispiel, aber es ist echt passiert. Also das ist dieses richtig falsch und auch, wer Musik machen darf in unserer Gesellschaft und wer nicht. Und eben nicht, dass es Teil ist des Lebens, das ist einfach des Seins. Das ist schon hier sehr stark, glaube ich.
Ich finde das auch heute noch total schwierig, weil, also genau, wir haben jetzt ja alle eine künstlerische Ausbildung gemacht. Das heißt, jede Woche üben, also auch der elitäre Weg, auch der Weg der Exzellenz und immer wieder sozusagen Selbstreflexion, Hinterfragen, üben Perfektion. Und sich davon dann nach 10 Jahren Studium zu lösen, zu sagen, hey, diese Werte sind jetzt gar nicht danach, was ich jetzt so definiere, ne, für mein Projekt, sondern es geht jetzt um anderes, das finde ich immer noch eine mega riesige Herausforderung, also vor allem durch den Weg. Ne?
Absolut. Und da ist zum Beispiel spannend, ich arbeite, habe eine Kollegin am Royal Northern College of Music in Manchester und die hat einfach viel erzählt, auch über deren, das ist ja auch eine Musikhochschule dort, und die Frage ist ja immer, wann auf so einem Weg wäre es jetzt für euch gut gewesen, im Kopf zu haben, dass es auch noch zusätzlich, also gar nicht stattdessen, sondern zusätzlich andere Formen für das Musizieren gibt, die auch wertvoll sind. Und vielleicht, da gibt es verschiedene Meinungen, aber ich glaube, dass es vielleicht gar nicht so, dass es vielleicht gut wäre, wenn schon ganz jung klar wird, dass es auch ein wertvoller Ort für eine musikalische Praxis ist. Genau.
Ja, ich glaube,
es gehört für mich eigentlich mit rein. Vielleicht nur als kleines Seitenthema, aber einfach um mal schon mal zu wissen, das gibt es auch und vielleicht könnte das eine Ergänzung zu meinem Weg sein.
Also ich kann mir vorstellen, dass das auch so wahnsinnig positive Auswirkungen auf so eine künstlerische, sag ich mal, Befreitheit oder irgendwie Dinge so zuzulassen und eben, dass dieser Perfektionsgedanke, der ja total existieren darf und auch muss, wenn man irgendwie sowas anstrebt, aber dass man gleichzeitig auch dann trotzdem lernt, irgendwie sich irgendwie so zu befreien von Dingen und das ist ja genauso wichtig auch. Das kann da ja total unterstützen.
Ja, glaube ich auch und ist auch, hört man auch oft, dass das musikalisch natürlich völlig andere, also einfach nochmal ganz anders herausfordernd auch ist und eben vielleicht auch gut tun kann, ganz genau.
Ja, so auch Ängste und halt sowas loszuwerden, ne?
Genau, und das ist vielleicht irgendwie so ein bisschen der Punkt, wir waren da jetzt ja schon öfter, ne? Wenn man keine Angst davor hat, dass diesem, also man kann, wenn man klassische Musik, das ist einfach eine extrem anspruchsvolle Kunstform und man muss dafür extrem gut ausgebildet sein und wenn man keine Angst davor hat, dass wenn man auch andere Dinge zulässt, dass das dann nicht mehr stattfindet oder dann ist alles niveaulos oder dann wird in Konzertsälen nicht mehr toll musiziert oder sowas, dass das gar nicht das Thema ist, dass man dafür keine Angst haben muss, sondern dass, nur, dass es anderes gibt und dass es einem sogar, wie ihr jetzt sagt, eigentlich unglaublich viel helfen kann, weil wie viele Leute bleiben auf der Strecke und haben unglaubliche psychische Probleme aufgrund dieses krassen Perfektionsdrucks und zu sagen, so wie wir es im Orchester auch machen, wir wollen so gut spielen, wie wir es irgendwie nur können und wir tun alles dafür, aber es ist jetzt nicht quasi der Perfektionsgedanke, es muss perfekt sein, das ist unser Ziel, sondern wir wollen es so gut wie möglich machen und wir wollen damit die Menschen berühren und wir wollen für uns das Beste rausholen, was irgendwie geht und damit quasi das hinzukriegen, das auszuhebeln, so dass man kaputt gemacht wird durch den Anspruch, der von außen auf einen lastet.
Genau, also Exzellenz ist ja eigentlich, wenn du es in diesem Moment so gut machst, wie du es gerade kannst. Das ist auch wahrscheinlich morgen anders und in einem Jahr anders. Ja, also Exzellenz ist ja immer das Beste, was ich in dem Moment kann, zu schaffen sozusagen. Das ist ja auch schon ein bisschen anders. Und das andere ist ja auch, wenn ich, ich weiß nicht, wie viele Zahlen habe ich jetzt nicht, ich bin auch nicht gut mit Zahlen, aber es gibt Zahlen, wie viel Prozent von AbsolventInnen ja dann auch in bezahlten Positionen landen. Das sind ja, da gibt es ja noch viele andere. Ja, also das ist ja, das eine ist ja die Gesundheit, die du gerade angesprochen hast mit Angst und all diesen Themen, aber das andere ist ja auch, ja, also ein Ausbildungskonzept, wo klar ist, es sind nur ein paar Prozent, die dann, ist ja auch, also vielleicht ja auch, macht ja auch was mit den Menschen. Und könnte man ja auch hinterfragen, ob das so.
Ja, das Schöne ist auch, dass es bei Community Music ja einfach 0% dieses Vergleichsgame überhaupt gibt. Also, dass man zwei Leute sich nebeneinander mit dem gleichen Stück anhört und sagt, du bist besser und du bist schlechter. Und das ist ja auch einfach wunderschön.
So. Das war immer so cool bei den Workshops, wo ich da war von Marlene und Matt. Die haben einfach zu allem gesagt, awesome. So, ich war dann da mit meiner Rassel, also total untight. Und was weiß ich, so, ah, great. More, give me more. Ich frage mich die ganze Zeit, haben wir denn Community Music gut genug erklärt, liebes Publikum? Habt ihr eine Vorstellung davon bekommen? Ein großes Nicken. Alicia, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass ihr da wart im Publikum. Hört wieder rein in die nächsten Folgen Stocksteif und bis bald. Ciao, ciao. Tschüss.
Erstens, wir haben so viel geredet. In meinem Kopf ist gar nichts mehr.
Das ist doch einfach flüstern.
Und ja, wir haben schon so viel geredet heute. Und außerdem ist in einer Stunde schon wieder Konzert.
Konzert fängt an und ich muss mich noch umziehen und rüberradeln.
Du hast aber schon lustig, wenn wir unser Easter Egg aufnehmen, dass es einfach Menschen in dieser Runde gibt, die nicht flüstern können.
Ja, ist nicht so einfach.
Ich weiß nicht, was du meinst. ist es mir unangenehm, vor Menschen zu flüstern.
Wieso denn? Ich hab dein Mikro geklaut.
Du darfst Tschüss sagen.
Tschüss. Tschüss. Das ist das Schlimmste.